Also ich möchte diesen Abend heute als Solidaritätsveranstaltung verstanden wissen, zugleich für Simone Diener-Hartmann von der Kampagne Stop the Bomb in Wien. Der eine oder andere wird vielleicht gehört haben, dass sie auf eine ganz üble Weise denunziert worden ist von einer Nazi-Website in Österreich. Und das ist von dem Thema des heutigen Abends nicht nur gar nicht so weit weg, sondern schon viel mehr mittendrin, weil diese Nazi-Homepage, die übrigens ein Bild von ihr veröffentlicht und unter dem Bild steht, die Augen sind der Spiegel der jüdischen Seele, ist also diese Nazi-Homepage halt sehr beklagt, dass Juden immer gegen Staaten Stimmung machen, dass also die Juden das gerade Gegenteil einer jedwegen geordneten Staatlichkeit sein sollen. Und dass hier eben dann Gift gespritzt wird und dass Israels Wille seit 1945 allen westlichen Staatsmännern Befehl sei, ist da eine Kriegshetze gegen den letzten freien Staat auf dieser Welt, die Simone Diener-Hartmann und die Kampagne Stop the Bomb hier organisieren würden. Und es ist auch kein Zufall, dass sie das alles fast so liest wie ein Leitartikel des bewusstseinslegasthenischen Werner Pirker aus der Jungen Welt. Es ist auf jeden Fall eine unverhohlene öffentliche Denunziation, die darauf spekuliert, dass es vielleicht auch mal zu Gewalttätigkeiten kommt. Ich möchte euch bitten, vielleicht an Stop the Bomb die ein oder andere Solidaritätsadresse zu schicken. Ja, liebe Freunde und Genossinnen, ich hoffe sehr, dass ich euch heute Abend nicht allzu viel Neues erzählen muss und möchte und kann. Aber euch ist auch klar, dass seit der Besetzung der Hafenstraße vor über 20 Jahren die Parole boykottiert Israel, ihr wisst noch, boykottiert Israel, waren Kibbuzim und Strände, Palästina, das Volk wird dich befreien, Revolution und alle anderen guten Wünsche bis zum Sieg. Dass also seit dieser wunderbaren Beschriftung einer unlebbaren Bruchbude hier um die Ecke Hamburg eine Hochburg des Antizionismus geworden ist, nicht zuletzt der Monatszeitschrift Analyse und Kritik wegen, Rombergstraße 10, 20255 Hamburg, die damals zwar noch Arbeiterkampf hieß und durchaus Mao-stalinistisch war, aber bis heute mit schon beneidenswerter Stupidität, die zwar nicht unbedingt proletarische oder gar schon kommunistische, jedenfalls aber volks- und arbeitertümliche Auffassung verbreitet, der Antizionismus, der Hass auf Israel und insbesondere die sogenannte legitime Israel-Kritik seien alles andere als der ordinäre, nur eben ein bisschen notdürftig von links aufgenordete Antisemitismus und vielmehr revolutionär. Dem Hamburger Blatt ging es und geht es durch alle Irrungen und Wirrungen linksdeutscher Geschichte hindurch immer identisch um das eine. Um es mit den Worten eines AK-Autors zu sagen, der diesmal nicht Knut Melentin heißt und auch nicht Jürgen Rehns, der sich jetzt und anderweitig jeden Tag am Neuen Deutschland als Chefredakteur zu schaffen macht. Es geht um die, Zitat, um die nun endlich zu schaffenden Bedingungen der vorab beschlossenen Möglichkeit eines emanzipatorischen Antizionismus. Um die Frage also, wie kann man in Deutschland endlich mit Stalin, Foucault und allen anderen Propheten des Unglücks guten Gewissens die Juden so hassen, verfolgen und vernichten, wie sie es allemal verdient haben sollen. Dass der Blick nicht nur in die Hamburger Linke ein Blick in einen Abgrund an Aufklärungsverrat ist, ist so evident, wie das eigentlich historisch gesehen gar nicht hätte nötig sein müssen. Denn schon 1971 hat ein Freund Ernst Bloch, der Philosoph Michael Landmann, einer sehr guten Schrift, das Israel-Pseudo der Pseudolinken eigentlich alles Notwendige dazu gesagt. Das Schlimme ist gerade, dass es so wenig notwendig ist und auch noch eine Vorstellung von Ideologie als eines gesellschaftlich auch nur irgendwie notwendigen Bewusstseins ad absurdum führt und eben seinen Zwangscharakter offenbart. Ein Zwangscharakter, der in Deutschland immer deutscher Sozialismus oder Bourgeois-Sozialismus ist, und den Karl Marx in einer Schrift, die der eine oder andere vom Hörensagen kennen wird, Manifest der Kommunistischen Partei, folgendermaßen charakterisiert hat. Ein Teil der Bourgeoisie wünscht den sozialen Missständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern. Es gehören hierher Ökonomisten, Philanthropen, Humanitäre, Verbesserer der Lage der arbeitenden Klassen, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinstifter, Winkelreformer der buntscheckigsten Art. und auch zu ganzen Systemen ist dieser Bourgeois-Sozialismus ausgearbeitet worden. Es lag an den Grenzen der marxischen Leidensfähigkeit und an seiner Zeit, dass in dieser Aufzählung noch einiges fehlt. Er übersah nämlich die Kathedersozialisten, Proudhonisten, Geld- und Zinsreformer sowie all die anderen Antisemiten, die, wie sein früherer Freund Bruno Bauer, dem er vergeblich mit der Schrift zur Judenfrage ins Gewissen reden wollte, nach 1848 das System des Bourgeois-Sozialismus dann nach und nach zum Nationalsozialismus ausarbeiten sollten. Von den Anthroposophen konnte Marx noch nichts wissen, von den anderen Inflationsheiligen auch nicht, nichts von den Menschen der Gandhi-Tat, nichts von Nationalbolschewisten, Nationalanarchisten und anderen Nationalastrologen, insbesondere aber auch nicht von den Antizionisten. Dem ganzen Unfug sollte die Revolution für die staaten- und klassenlose Weltgesellschaft viel mehr zuvorkommen. Sie tat es aber nicht. Seitdem ist man gezwungen, in einer Art historischen Grauzone zu leben. Denn das Unheil, das nicht verhindert wurde, determiniert alle nur mögliche Zukunft. Als eine Art negativen Geschichtshorizont. Marx' Urteil würde also heute, und ist ein Vorschlag zur Diskussion, vielleicht in etwa so lauten. Die Gutmenschen von links und rechts, das heißt das Gewissen der deutschen Nation, wünschen den gesellschaftlichen Missständen abzuhelfen, um den Fortbestand des deutschen Souveräns zu sichern, damit die Volksgemeinschaft noch einmal eine Zukunft hat. Sie kämpfen darum, der sogenannten Mitte das Stichwort zu geben, nachdem eben diese Mitte schon lauert, sich aber einstweilen noch nicht zurecht traut. Obwohl die nationalliberale Eigentumsbestie das Stammeln schon längst wieder angefangen hat, das hat sie von Möllemann noch lernen dürfen, ehe der vom Himmel fiel. Ein Vorschlag also, wie das marxische Fazit heute zu lauten hatte. Die Linksfraktion der Volksgemeinschaft wünscht dem gesellschaftlichen Elend abzuhelfen, indem sie endlich gegen die Zinsparasiten, die Gier der Heuschrecken und die Couponabschneider, Lenin, den Staat des ganzen Volkes, Programm der KPdSU 1961, errichtet. Denn, wie hatte es schon der oberste Volkswirt Adolf Hitler erklärt, Zitat, einen sozialen Staat hat es noch nirgends und niemals gegeben. Es gehören also in diese Liste heute Völkerrechtssozialisten, Ökoreformisten, Veganer, Trotzkisten der 5., 6. und 7.5. Internationale, Antispeziezisten, Marxisten, Leninisten und andere manische Sozialdemokraten, insbesondere die Lafontainisten, Attackisten und Antiimperialisten, Elsässer Linksfaschisten und den ganzen großen Anhang der völkischen Geistrevolution, nicht zu vergessen eben auch den Unrast-Verlag. Denn Hitlers Tierreich ist sehr groß geworden. Das Recht auf die je eigene Meinung übersetzt diese Linksfraktion in die unbedingte Pflicht, die Wahrheitsfähigkeit des Denkens an der Wurzel auszujäten. Ihr so undogmatischer wie zugleich unbedingter Pluralismus fasst sich in dem autoritären Dogma zusammen, immer und auf jeden Fall, mit welcher Begründung auch immer, auf Biegen und Brechen den fundamentalen Unterschied zwischen Antisemitismus und Antizionismus zu behaupten, um sodann den Ersteren mit den Mitteln des Letzteren mit umso entschiedenerem Elan fatal zur Geltung zu bringen. Zwar, einerseits gilt immer noch, der Antisemitismus ist der Sozialismus der blöden Weiber und der dummen Kerle. Das heißt die Volkshilfsgemeinschaft des Gesindels und der Idioten auf Gegenseitigkeit. Aber es gilt zudem, der Antizionismus ist zugleich der Staatssozialismus und also der Etatismus eben der gleichen Idioten. Das heißt der Staatsfetischismus der dummen Weiber und der dummen Kerle, den sie, um den autoritären Souverän zu legitimieren, an Israel ausagieren und auswüten, indem sie nimmer müde werden, die jüdische Nation als ein Gebilde und also als den Golem aus der Retorte zu denunzieren. Dieser Wahn beginnt bei Karam Kellers Theorie-Praxis-Verlag, Goldbachstraße 2, 22765 Hamburg und hört im Institut für Sozialfälschung in Schnöselsdorf, Mittelweg 36, noch lange nicht auf. Ein Ausdruck dessen sind die auch bei der Bildungsgemeinschaft Arbeit und Leben sehr beliebten Traktate eines Dr. Klaus Holz, der vor Jahren schon 600 Seiten Diskursschufterei mobilisieren musste, um diesen Unterschied zu erzeugen. Neuerdings sind von Klaus Holz weitere zentrale und wichtige Einlassungen zum Thema bekannt geworden. Und zwar ist Klaus Holz für sein durchschlagendes Engagement für die protestantische Elitenförderung in Deutschland zum Generaldirektor aller evangelischen Bildungswerke der Nation ernannt worden, wozu er sich unter anderem durch Qualitätsmanagement, wahrscheinlich ist damit seine Habil gemeint, qualifiziert hat. Und er erklärte nun zu Beginn seines Amtsjahres vor einem Jahr im März 2009, Zitat, allein im ersten Halbjahr 2009 bieten die evangelischen Akademien 17 Veranstaltungen an, die speziell das Ziel verfolgen, die verschiedenen am Bildungs- und Arbeitssystem Beteiligten an einen Tisch zusammenzubringen. Arbeitgeber, Gewerkschaften, Regional- und Landesverband. Wir müssen dringend das Ressort denken und die Versäulung im Bildungswesen durchbrechen, um Deutschland zukunftsfähig zu machen und den sozialen Frieden zu sichern. So also vom dafür für den Standort Deutschland durchaus qualifizierten Autor der allseits beliebten Studien über das Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus. Auch diese Arbeiten gehörten fraglos zu dem Arbeitsbereich Sicherung des sozialen Friedens in Deutschland und Kampf um die Standortfähigkeit. Wobei das Wort Standort ja auch schon diesen bewussten militärisch drohenden Unterton hat. Das ist aber Absicht und kein Zufall, denke ich. Am 13. August 1920 hat Adolf Hitler uns eine bis heute gültige Frage gestellt. Als er im Hofbräuhaus in München seine erste überlieferte Rede über den Antisemitismus gehalten hat. Er fragte das Publikum, wie kannst du als Sozialist nicht Antisemit sein? Das ist bis heute die Frage geblieben und ich hoffe, dass die weiteren Ausführungen, die ein bisschen zur Geschichte des Antizionismus in Deutschland handeln sollen, diese Frage doch in einem nicht-hitlerischen Sinne helfen werden zu klären. Denn irgendwann zwischen der Wannsee-Konferenz und der Gründung Israels hat der Hass auf Israel jede Geschichte verloren. Danach gibt es keine Antisemiten, weil alle es sind und jeder qua bürgerliches Subjekt schon sowieso. Der Antisemitismus wird nun zum logischen wie zum historischen a priori, quasi zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins der Deutschen. Als außer Johann Georg Elser kein proletarisches Subjekt zur Verteidigung der Juden in Waffen sich erhob, als noch die Idee der kommunistischen Internationale, die Weltrevolution für die Staaten- und Klassenweltgesellschaft, ausgestrichen und durch Stalins internationalen Patriotismus ersetzt wurde, hatte sich die Kapitalgesellschaft mit sich selbst zur zwar negativen, aber doch fugenlosen Identität vermittelt. Das heißt, sie hatte sich historisch ausgemittelt und sie hatte darin jedwede Idee eines Fortschritts der Menschheit im Bewusstsein der Freiheit weit von sich gewiesen. Der Sinn der Geschichte selbst wurde liquidiert. Danach ist jede List der Vernunft, deren emanzipative Logik aus der bewusstlosen Wechselwirkung der ihrer selbst unbewussten Subjekte folgen sollte, nur Projektion und macht sich, so Adorno, der Kardinalsündig schuldig, Sinn dort zu infiltrieren, wo keiner ist. Und noch die unendlich tibetanisch-marxistische Gebetsmühle vom Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital beweist, dass Adornos Frage, ob denn Geschichtsphilosophie ohne latenten Idealismus betrieben werden könne, strikt verneint werden muss. Die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, deren Schwung und deren niederschmetternder Elan aus der Dialektik von Bourgeois und Citoyen sich ergab, einer Dialektik, der Marx in jugendlichem Leichtsinn das Telos freier Assoziation andichtete, hatte sich in Deutschland in der Gestalt des Soldaten zusammengefasst, dessen Opferbereitschaft nur durch seinen Mordwillen noch überboten wurde. Seitdem schwebt diese, wenn auch vollendet negative Versöhnung der kapitalisierten Gesellschaft, mit sich selbst als Drohung, als negative Utopie und gewissermaßen transzendentaler Horizont über jeder jetzt überhaupt nur noch möglichen Geschichte der Menschheit. Nur das blaue Wunder der zionistischen Revolution ist ungleichzeitig und steht quer dazu. eine Insel der Aufklärung in einem Ozean des Widersinns. Eben dafür hat Israel als das schlechte Gewissen wie als der Vorschein einer befreiten Menschheit zu büßen. Dass die Deutschen ihr Menschenmöglichstes taten, um die Nicht-Identität des Kapitals in Gestalt der Juden nicht nur physisch auszurotten, sondern zugleich das in sie hinein projizierte und halluzinierte Geheimnis als das tausendjährige Reich unendlich gelingende Akkumulation sich im Raubmord anzueignen und dass es ihnen trotzdem nicht gelang, sich ins exklusive Privateigentum der negativen Versöhnung einzusetzen, das stiftet eben jenen gegen jede Erfahrung abgedichteten Hass auf die Juden und auf ihren unwahrscheinlichen Staat auf Israel. Was immer sich da seitdem auch ereignet haben mag, es ist bloß ebenso passiert und es spiegelt den prinzipiellen Stillstand der Geschichte wider, den Bann, die Angstlust der erpressten Versöhnung. Und so findet auch der Hass auf die Juden, egal ob nun antisemitisch oder antizionistisch herausgebrüllt, keine neuen Worte mehr, sondern er gehorcht einem manischen Wiederholungszwang, einer Besessenheit, dessen Vokabular in den Werken Adolf Hitlers gesammelt vorliegt. Es ist eben sein politisches Testament vom 29. April 1945, das seitdem abgearbeitet wird. Sein letzter Wille, dem, Zitat, internationalen Judentum und seinen Helfern den totalen Krieg zu erklären und dafür immer wieder aufs Neue im deutschen Staat die so klassenübergreifende wie die Klassen in sich aufhebende Volksgemeinschaft zu verschweißen, das heißt das Mordkollektiv, das in erlogener präventiver Notwehr dagegen sich erheben solle, dass, so Hitlers Testament, Zitat, die Völker wieder nur als Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden. Dieser Hass auf die Juden, der sich antikapitalistisch aufführt, aber doch nur die Aufhebung des Kapitalverhältnisses in die unvermittelt erste Natur provoziert, diese schon vegetative Abwehr gegen das Geld und die Aversion gegen den schnöden Mammon, bei dem man unmöglich noch wissen kann, wer gerade spricht, ob der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht oder die Deutsche Arbeitsfront oder gleich der Dr. Goebbels selber, wenn gesagt wird, Zitat, das Geld muss wieder der Wirtschaft und die Wirtschaft wieder dem Volke dienen. Dieser Hass, den man gemeinhin, weil ökonomisch in Phrasen wie Brechung der Zinsknechtschaft und so weiter kostümiert, als den Antisemitismus schlechthin bezeichnet, muss auch sein politisches Gesicht herauskehren, seinen Plan einer definitiv kapitalen Souveränität. Die antisemitische Kritik der Ökonomie erfordert und impliziert die antizionistische Kritik der Politik. Das eine kann ohne das andere unmöglich haushalten. Und wie sich die negative Utopie der Verwandlung von Ausbeutung und Akkumulation aus einem gesellschaftlichen Verhältnis in die erste und fraglose Natur der Volksgemeinschaft im Antisemitismus ausspricht, so die barbarische Hoffnung auf die Verwandlung von Herrschaft und Souveränität in einen Staat des ganzen Volkes als Antizionismus. Darin besteht das authentische Programm des Nazifaschismus, dass Hitler von Anfang an nur insofern Antisemit sein konnte, indem er unmittelbar und zugleich als Antizionist auftrat. Hier liegt der historische wie logische Ursprung und die Gleichzeitigkeit der beiden Artikulationsformen des Judenhasses. Als Hitler am schon genannten 13. August 1920 im Hofbräuhaus seine erste überlieferte Rede gegen die Juden hielt, das Motto war, wie gesagt, wie kannst du als Sozialist nicht Antisemit sein, da sprach er im gleichen Atemzug gegen jedwede Staatlichkeit der Juden in Palästina. Muss ich mir vorstellen, diese Rede hat als Dokument etwa 30 Druckseiten. Und davon handeln wirklich 15 Druckseiten von der Frage, dass eben ein zur produktiven Arbeit angeblich unfähiges Volk auch unmöglich dazu fähig sein kann, einen organischen Staat aus dem Boden wachsen zu lassen. unfähig zur produktiven Arbeit, ökonomisch, angeblich ebenso unfähig zur geordneten Herrschaft. Andererseits, das ist das Thema Hitlers in dieser Rede und die in den Dokumenten auch überlieferten Beifallskundgebungen sprechen, legt das Zeugnis dafür ab. Überhaupt beobachteten die Nazis überaus genau die politischen Gehversuche des Jischuw in den 20er Jahren. Und als dann 1938 bis 1944 mehrere Auflagen der gesammelten Palästina-Kommentare Alfred Rosenbergs aus dem Völkischen Beobachter unter dem eben nur auf den ersten Blick befremdlichen Titel »Der staatsfeindliche Zionismus« im NSDAP-Parteiverlag erschienen, da war klar, wie überaus nachhaltig die Spaltung, die die Nazis am Kapital vollzogen, als sie es in Raffendes und Schaffendes zerlegten, genau der Spaltung der Herrschaft in einen mechanischen Staat einerseits und den organischen Souverän andererseits bedurfte. Kurz und gut, ich könnte den Vortrag eigentlich hier abbrechen mit der Behauptung, dass man erklären können muss, wie eine solche Broschüre, wie ein solcher Titel überhaupt denkmöglich ist, dass das Cover von Alfred Rosenbergs Broschüre von der letzten Auflage Februar 1944 erschienen, der staatsfeindliche Zionismus. Und darin denke ich, und wenn wir das gültig erklären können, haben wir auch den Gegner vielleicht zumindest im Theoretischen besiegt. Dass also zu dieser ökonomischen Projektionsarbeit des Antisemitismus mit Notwendigkeit eben diese politische Projektionsarbeit beruht und damit wird eben ein ganz altes Thema der deutschen Staatsphilosophie wieder aufgenommen, wenn nämlich schon Johann Gottlieb Fichte in seinen konterrevolutionären Reden an die deutsche Nation 1806 davon spricht, ne, das Ausland will uns diesen mechanischen Staat, diesen seelenlosen Staat aufzwingen, ein Staat, der unterstellt, der Staatswille könne sich durch das mathematische Berechnen von Wahlstimmen ergeben, also durch Prozente, wo doch der Staat nicht ein seelenlos mathematisches ist, sondern ein blutvolles Gebilde, dessen Zusammenhang sich aus der kollektiven Verwurzelung im Boden ergibt. Das ist ein altes Trauma der deutschen Staatsauffassung und ein altes Trauma des deutschen Staates selber. Ein Trauma, das eben in der Zeit, in der Hitler seine ersten antisemitisch-antizionistischen Reden hält, allmählich zu seinem Selbstbewusstsein findet. Und daher heißt es dann auch konsequent in Hitlers unveröffentlichtem sogenannten zweiten Buch von 1928, ich zitiere, das jüdische Volk kann mangels eigener produktiver Fähigkeiten einen Staatsaufbau räumlich empfundener Art gar nicht durchführen. Man mag am Rande sich dabei erinnert fühlen, mit welch unendlicher Energie die Israel-Hasser auf der Frage der Grenzen herumarbeiten. Israel sei der einzige Staat der Welt, der seine Grenzen angeblich nicht definiert habe, dessen grenzenloser Expansionismus sich um eine definitive Festlegung der Grenze scheut. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das einfach historisch falsch ist, wird hier dem israelischen Souverän die Qualität bestritten, eine Grenze zu setzen und damit ein wesentliches Kriterium einer organischen Staatlichkeit zu erfüllen. Weder ist daher der Antizionismus bloß ein Import aus den unendlich maroden Weiten des Marxismus-Leninismus, noch ließe sich in Deutschland irgend zwischen Antizionismus und einer sogenannten legitimen Israel-Kritik unterscheiden. Ob vor über 30 Jahren eine von der DKP importierte KPdSU-Broschüre mit dem Titel Zionismus, Lüge von A bis Z erklärte, Zitat, die Gründung eines Judenstaates war den zionistischen Führern lediglich ein Mittel zur größtmöglichen Bereicherung um der Macht und des parasitären Wohlergehens willen. Ob die junge Welt von vorgestern und übermorgen Israel als ein Staatswesen denunziert, das, Zitat, sich nicht auf die Gesamtheit seiner Bürger, sondern auf das gesamte jüdische Volk, wo immer sich das auch befinden mag, bezieht. Das heißt, als Staatsungetüm, als Staatsunwesen schlechthin denunziert. Ob aber auch die obskure Gruppe Arbeitermacht, Das ist die euch bestimmt bekannte Liga für die 5. Internationale, den Zionismus selbst für ein Hindernis auf dem Weg zur Befreiung hält. Jedenfalls harmoniert diese materialismusvergessene Propaganda von links so innig mit der Agitation von rechts, dass man darüber fast zum Parteigänger des Liberalismus und seiner totalitarismustheoretischen Projektionen werden könnte. Denn, Zitat, es liegt auf der Hand, so meint der einschlägige Klaus Nordbruch aus dem neofaschistischen Grabert Verlag. Also Klaus Nordbruch ist hervorgetreten durch eine Fülle sehr dickleibiger Bücher mit Titeln wie Judenfragen. Und er bezieht dort sein Kenntnis über die Antideutschen, die er auch Nationalnihilisten nennt, meistens aus solchen einschlägigen Publikationen wie von Gerhard Hanloser aus dem Unrat Verlag oder auch aus der Website der Wildcat. Dieser Klaus Nordbruch, das ist der einschlägige Judenforscher mit Anspruch auf Wissenschaftlichkeit von rechts. Dieser Klaus Nordbruch schreibt nun in seinem Buch, Zitat, es liegt auf der Hand, Philosemitismus und die uneingeschränkte Solidarität mit Israel gehören zur bundesdeutschen Staatsräson. Die extremste Form des Philosemitismus in der BRD ist der öffentlich verbreitete Hass auf das eigene Volk. Die Antideutschen sind hiermit als Volksfeinde, Volksfremde entlarvt und ich kann bei Bedarf gerne noch aus historischen Nazi-Schriften allerhand über jüdisches Antideutschtum zitieren. Das ist ja eine Sache, die in der Diskussion oder in der Antikritik an der Polemik gegen die Antideutschen oft unterbleibt, dass ja es eine gewisse Strömung gibt im Nationalbolschewismus der 20er Jahre, der behauptet, es gäbe zwei Völker, die gleichermaßen allen Hass der Welt auf sich zögen. Das seien die Juden und die Deutschen. Antisemitismus und Antigermanismus, das seien die beiden großen Methoden, mit denen die englische Plutokratie hier die Menschen ins Boxhorn jagt. Und da gibt es ganze Bücher, etwa von dem jungdeutschen Ordensmitglied Wilhelm Stapel, die heißen auch so Antisemitismus und Antigermanismus. Und bis heute gibt es eben auch Websites, antideutsche Aktivitäten sofort melden, Überschrift Antigermanismus. Dass also hier eine Tradition besteht, der Abwehr der antideutschen Aufklärung mit einer gewissen braunen Tradition, die man dringend einmal aufarbeiten sollte. Aber sei es wie es auch sei, die Antideutschen sind sowohl für den Nazi Klaus Nordbruch Nationalnihilisten, die nichts anderes vorhaben als, Zitat, die Kameltreiber für Auschwitz büßen lassen, sondern es ist eben auch klar für Werner Pürker, dass Israels Staat auf Terror gegründet ist, im Gegensatz offenkundig zu allen anderen Staaten aus der Welt. Das ist ja klar, alle anderen Staaten wachsen friedlich aus dem Boden, kommen mit Grenze, Gewaltmonopol, Armee und allen übrigen schönen Zutaten geordneter Staatsautorität zur Welt. Während hier, und das hat auch schon Alfred Rosenberg einschlägig bemerkt, ein Staat einfach aus der Retorte gezeugt wird und ein künstlicher Homunculus als Staat in die Welt entlassen und in Palästina eingepflanzt wird. Rot und Braun also, Rot gleich Braun also, zumindest in Sachen Israel? Ja und nein. Denn die Konkurrenz der Genossen mit den Volksgenossen ist der Wettbewerb darum, wer der Erste sein darf, das Ungeheuerliche auszusprechen, dass die sozialliberale Mitte sich zwar zurzeit noch nicht recht traut, wozu sie aber durch die Zusammenbruchskrise des Kapitals gezwungen sein wird. Längst beschwört die Wirtschaftspresse den nächsten schwarzen Freitag. Das heißt etwa in den Worten der FAZ, eine Krise, Zitat, die sich wie ein gefährliches Gift in einem Körper ausbreitet, während man sich doch so sehr nach dem echten und absoluten Wert sehnt. Mit all eben dem Faschofanatismus, den der Fetischismus des Goldes immer und allemal hergibt. Als Rhetorik der Krisenangst ist der Antisemitismus längst dabei, sich warm zu laufen. Und auch als die panische Gier nach dem Krisenenthobenen, dem absoluten Gold, dem absoluten Wert, der ja scheinbar dem fetischistischen Denken zufolge in der Naturmaterie des Goldes repräsentiert wird. In der Suche also nach dem absoluten Wert, den das souveräne Gewaltmonopol garantieren soll. Der Liberalismus, also der intellektuelle Sachwalter einer Akkumulation, die sich noch durch Konkurrenz hindurchvollzieht, der Liberalismus produziert darin seine eigenen Extreme, seine Negation. Es ist seine politökonomische Logik, aus der die Nazis ihre Bilanz der großen Krise des Kapitals zogen und die sie sowohl nach der Seite einer antisemitischen Kapitalkritik wie nach der Seite einer antizionistischen Staatskritik entfalteten. Es gibt da aus der großen Krise ein bekanntes Nazi-Plakat. Man sieht den damaligen sozialdemokratischen Reichswirtschaftsminister Rudolf Hilferding, der auch dieses Buch geschrieben hatte, vom Ersten Weltkrieg, Das Finanzkapital, wo Hilferding auf einer Fotomontage schmierig grinsend mit Geld und Goldstückchen spielt. Und drunter steht dann der Satz, die Juden hatten das Gold, für die Deutschen blieb nur Papier und Reichtum. Also in den fetischistischen Verhältnissen, in denen das Geld einerseits als ein rein subjektives Zeichen ökonomischer Wertschätzung erscheint und andererseits das Gold als objektiver, naturaler Ausdruck von Reichtum schlechthin, vollzieht sich Ideologie als der endlose Prozess des Meinungsaustausches, was denn nun wirklich das Geld sei. Und es versteht sich, dass in dem Maße, wie die Krise um sich greift, der Fetischismus eines absoluten Wertes, der qua Natur des Goldes aller Bestimmung enthoben ist, sich eben ausspricht als die Bejahung des autoritären Staates. Um dann eine Geschichte zu erzählen, wie nah der Staat an seinem eigenen Goldfetisch gebaut hat und wie er in sich selbst diese autoritäre Setzung vorbereitet. Ihr wisst auch, dass seit dem Ende des Systems von Bretton Woods 1971 die offizielle Golddeckung des Geldes aufgehoben ist. Früher konnte man ja mit einem Geldschein sich ein bisschen mit Goldstaub anhauchen lassen. Das geht heute auch nicht mehr. Aber gleichwohl, obwohl nun Geld nichts anderes sein soll als reiner Ausdruck eines politischen Konsensus, der im Staat garantiert wird, trotzdem verfügt der deutsche Staat über 3.400 Tonnen Gold. Von denen lagert er 2.000 Tonnen Gold in den Kellern der amerikanischen Federal Reserve Bank, die in London auf einem exterritorialen Gebiet, das sie verwaltet kommissarisch, Depots aller Nationalbanken dieser Welt unterhält. In diesen Depots liegen die Goldbarren. Wenn nun zum Beispiel ein strukturelles Handelsdefizit auftreten sollte zwischen dem Iran und der inneren oder äußeren Mongolei, dann fährt in dem Keller der Federal Reserve Bank ein Prolet im Blaumann mit einem Gabelstapler in den Keller der Nationalbank von Iran, greift sich eine Palette Gold und schleppt das Ganze in den Keller der äußeren Mongolei. Und so geht es den ganzen Tag, eine Sache, die immerhin 350 hoffentlich klassenbewusste amerikanische Arbeiter in Lohn und Brot hält. Also der Fetischismus oder die fetischistische Archaik der ganzen Verhältnisse, dass eben die so aufgeklärten Geldgebraucher selber immer schon mit einem Auge zum Gold hinschielen und der Staat eben nicht nur hinschielt, sondern die BRD hat die zweitgrößten Goldreserven aller Staaten überhaupt, diesen ganzen archaischen Trubel in den Kellern dort veranstaltet. Das zeigt schon, wie die autoritäre Setzung gewissermaßen, wie sie aus dem ökonomischen Prozess entsteht, durch den politischen Souverän verdoppelt werden muss, um überhaupt gesellschaftliche Geltung zu haben. Also die Arier, sagen die Nazis gegen Rudolf Hilferding, die Arier hatten das Geld, die Juden aber das Gold und den Wert. Sie hatten also den Wert als ein ihnen qua Herrenrasse von Natur aus zukommendes Privilegium. Es erinnert ja an die Zeiten, aber nun auf grauenhaft modernem Niveau, wo ein Aristokrat ein Mensch war, der sich nur die Mühe machen musste, geboren zu werden, um schon das Recht und das Privileg auf Aneignung zu haben. So naturalisiert denken sich die Anhänger der autoritären Geldphilosophie und der autoritären Staatsphilosophie ihre Zukunft als Herrenrasse. Und dass sie diese Zukunft bereits einmal hinter sich gebracht haben, ist keineswegs Anlass zu Lernprozess, sondern vielmehr stimuliert es die Sehnsucht nach einer künftigen Wiederholung. Die Antizionisten sind Teil dieser Reproduktion der Staatsideologie. 1989, als die Wiedervereinigung der Antisemiten, BRD, die genötigt worden waren, mit Israel sich zu arrangieren, mit den Antizionisten, DDR, denen es nur erlaubt war, die Juden in Form von Zionisten zu hassen, unvermeidlich wurde, waren alle formellen Bedingungen der deutschen Souveränität wiederhergestellt, die es möglich machen, Hitlers Testament doch noch zu vollstrecken. Das heißt, die Shoah durch ihre Vollendung, Überbietung und restlose Vollstreckung an Israel endgültig ungeschehen zu machen. Der Rechtsnachfolger rüstet sich auf, der Gesellschaftsnachfolger zu sein. Denn erst der Tag, an dem es die Juden außer in den Geschichtsbüchern niemals wird gegeben haben, wird der Tag der vollendeten deutschen Revolution sein. So trifft das paradoxe Resümee, dass Erik Vögelin 1964 aus dem Verhältnis der Deutschen zu Hitler zog, erst jetzt so recht zu. Nichts gelernt und nichts vergessen. Es ist diese irrsinnig redundante, die penetrante Permanenz des Nullpunkts jeder Aufklärung, in dem sich der antizionistische Wiederholungszwang breit macht. Ich möchte damit eben vor allen Dingen drei Punkte gezeigt haben, die ich noch mal kurz resümierend derart zusammenfassen möchte. Erstens, so wie der Antisemitismus, der die ökonomischen Motive der falschen Kapitalkritik versammelt, eben die im engeren Sinne ökonomische Artikulation des Judenhasses ist, so ist mit Notwendigkeit der Antizionismus die politische Artikulation eben des gleichen Judenhasses. Die Frage also schon, in welchem Verhältnis steht der Antisemitismus zum Antizionismus? Wann ist jemand unter bestimmten Umständen wie und überhaupt, wann ist Antizionismus überhaupt Antisemitismus? Diese Frage muss von Anfang an zurückgewiesen werden, weil ausweichlich der Rede Adolf Hitlers von Anfang an die historische und logische vermittelte Identität des ökonomischen und politischen Judenhasses steht. Zweitens, im Zentrum des Antizionismus steht der blanke Staatlichkeitswahn, so wie er als Staatsfetischismus eben zu den von Marx entwickelten Fetischformen des Warenfetisch, Geldfetisch und Kapitalfetisch mit Notwendigkeit hinzugehört. Diese Form des Staatlichkeitswahns ist ja in Deutschland in der Linken eigentlich seit Ferdinand Lassalle, Josef Stalin und La Fontaine kein Geheimnis mehr. Es ist die Auffassung davon, dass sich im Staat die gesamte Subjektivität einer Gesellschaft konzentrieren ließe und sie könne von dort aus als freier Wille auf die Ökonomie gewissermaßen gestaltend zurückwirken, als ein Hebel der Freiheit. Daher auch die Mythen der Diktatur des Proletariats. Und man hat ja unter den linken Antizionisten nicht zufällig ein gerüttelt Teil eben Trotzkisten der 4., 5., 6. Internationale, Marxisten-Leninisten, dass die importieren nicht bloß einen klassischen ML-Antizionismus aus der Vergangenheit, nein, sie drapieren den von Hitler überlieferten Antizionismus auch noch mit nach Marx irgendwie klingenden Phraseologien und sind darum natürlich besonders verachtenswert, weil wo anders als in den Intentionen des Materialismus lege irgendwie noch der Stoff der Hoffnung. Also Hitlers erstaunende Aussage, noch nie und nirgends hat es einen wahrhaft sozialen Staat gegeben. Das ist genau die Albtraumfrage, die die Antizionisten umtreibt. Mögen sie es nun formulieren als Staat des ganzen Volkes, als Diktatur des Proletariats oder irgendetwas anderes. Der Gedanke der Abschaffung des Staates liegt ihnen so weit entfernt wie kaum etwas anderes. Diesen Fetischismus hat natürlich, und das wisst ihr auch, obwohl ich es doch mal an einem, zwei Zitaten illustrieren möchte, der ML zugearbeitet. Und der ML hat sich damit als Ausdruck der Nazifikation des Marxismus erwiesen. Nazifikation des Marxismus ist ja eine Definition, die der Linkssozialist Manes Sperber 1939 äußert bezüglich der historischen Bedeutung des Hitler-Stalin-Pakts. Das ist die Nazifikation des Marxismus, sagt er. Und diese Nazifizierung, die bis heute andauert in Gestalt des Antizionismus, diese Nazifizierung des Marxismus begann in dem Augenblick oder wurde in dem Augenblick möglich, ihr wisst das auch, als das Subjekt Arbeiterklasse, das die Revolution zu machen haben sollte, von den Leninisten um die guten Völker erweitert wurde, als diese berühmte, beschämende Formel auftauchte, Arbeiter aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch. So kam der Mythos vom Volk als Subjekt der Revolution in die nach Marx irgendwie klingenden Programme hinein und daraus eröffnete sich die Möglichkeit einer Nazifizierung des Marxismus und die Antizionisten in der Gegenwart sind in dem Sinne wirklich Nazis, wenn sie auch in dem Vokabular etwa sich so artikulieren. Ich zitiere mal eine der negativen Utopien dieser nazifizierten Marxisten. Da heißt es, nun erst entsteht die wahre Nation. Es entsteht ein neuer Typus von Nation, die unvergleichlich stärker ist und homogener als die bürgerliche Nation, die sozialistische Nation, in der eine immer vollkommenere Übereinstimmung zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, eine immer engere Einheit aller Werktätigen verwirklicht wird. Diese Entfaltung dieses Prozesses ist ein erstrangiger Faktor zur Schaffung der Voraussetzung für die Bildung einer einzigen Familie der Werktätigen der kommunistischen Gesellschaft. Das ist die ML-Version der Volksgemeinschaft und der Autor, ist es Zufall, heißt hier einmal Nicolae Ceaușescu, der ehemalige rumänische Stalin. Und solche Fantasien kann man eben hier nicht nur heranzitieren, man muss sie eben zugleich aus der Perspektive einer Staatskritik lesen, um diese Spaltungsmanöver, die die Antizionisten hier vollziehen, abwehren zu können. Am Anfang steht eben eine Utopie unbedingter Identität von Herr und Knecht. Nicht die Abschaffung von Herr und Knecht, sondern in der Familie der Werktätigen sollen Herr und Knecht in Gestalt des Souveräns versöhnt werden. Und der bekannte Antiimperialist Hugo Chavez hat diese staatsfetischistische Utopie einmal vor einigen Wochen sehr schön auf den Begriff gebracht, als er sagte, ich bin kein Individuum, ich bin ein Volk, ich bin verpflichtet, den Willen des Volkes durchzusetzen. Wer das Vaterland will, ist bei Chavez. Ich bin kein Individuum, ich bin ein Volk. Diese aufs Äußerste vorangetriebene Naturalisierung der sozialen Verhältnisse zur Familie wird hier noch politisch durch den Souverän gewissermaßen überboten. Und im Zentrum dieser Nazifikation des Marxismus steht eben dieses famose Selbstbestimmungsrecht der Völker, dessen Abwesenheit gerade in Palästina auch Alfred Rosenberg schon schmerzlich aufgefallen war oder dass einem der ersten faschistischen Reiseberichte aus Palästina, geschrieben von Giselher Wirsing. Er bereist 1938 Palästina, später darf er bei der Welt weitergiften. Da fällt ihm eben am Verhältnis von Juden und Arabern in Palästina auch schon so einiges auf, was den Leuten, denen es auffallen möchte, eben bis heute auffällt. Er schreibt etwa in dieser Reisereportage oder unter dem Vorwand einer Reisereportage vielmehr, schreibt er, alle philanthropischen Argumente, die von jüdischer und sehr oft auch von englischer Seite und amerikanischer Seite aufgebracht werden, verflüchtigen sich bei näherem Zusehen. Sie hätte nur dann eine wirkliche Berechtigung, wenn mit dem Aufbau eines Judenstaates an einer Stelle der Erde begonnen worden wäre, die bevölkerungsmäßig wirklich ein Leerraum gewesen wäre. Also man gesteht das Recht auf nationale Existenz pro forma zu, wenn sich denn irgendwo ein Leerraum finden ließe. Da es aber diesen Leerraum natürlich nicht gibt, ist die Deportation in den Leerraum schon die Projektion auf die Vernichtung. Weiter dieser Wirsing. Was übrig bleibt, ist zunächst einmal der Betrug der eingesessenen arabischen Bevölkerung um ihr Recht auf politische Selbstbestimmung. Und darüber hinaus überhaupt um ihr Recht auf Land und Leben. Zweitens aber ist der alljüdische Plan, Palästina als der Vatikan des Weltjudentums. Das also lässt sich unendlich rezitieren und zitieren. Man fragt sich eben nur, wie es kommt, dass all diese Bücher etwa von Leni Brenner über Zionismus und Faschismus und diese ganzen obskuren historiografischen Produktionen, denen nachgewiesen werden soll, dass die Zionisten nach 33 Handlanger der Nazis gewesen sein sollen, dass sich in allen diesen Publikationen niemals ein Hinweis findet, schon gar eine kritische Beschäftigung mit dieser angeführten Hitlerrede von August 1920, noch gar irgendeine Beschäftigung mit der nun wirklich sehr, sehr reichhaltigen Nazi-Literatur zu Palästina, wovon eben die Schrift von Rosenberg mit dem staatsfeindlichen Zionismus die Sache nun wirklich auf den Punkt bringt. Und wir finden natürlich auch in diesem Nazi-Antizionismus, der originelle und in letzter Konsequenz einzig mögliche Antizionismus ist, all die Rhetorik, diese oft auch leicht mit sexualpathologischen Motiven spielende Rhetorik wieder, die antizionistische Agitation bis heute auszeichnet. Wenn es etwa in der vom Nazi-Staatsrechtler Karl Schmidt herausgegebenen Studie »Das Judentum in den Rechtswissenschaften« 1936 heißt, die staatliche Organisation Palästinas ist der Homunculus, der auf künstliche Weise gezeugt aus der Retorte des Völkerrechts stammt, dann sehen wir hier schon diese ganze Werner-Pürkersche Methodik vom Gebilde, von der Künstlichkeit. Und diesem Wort von der Künstlichkeit, das man durch bestreiten muss, steckt aber beim Antizionisten diese fetischistische Sucht nach dem organischen Staat, nach der Einheit von Volk und Führer. Und das ist eben das Erbe, das diese scheinbar Linken bis heute fortsetzen. Und so wundert es sich auch nicht, dass eben derselbe Gieselherr Wirsing, wenn er nachher eine Prognose 1938 für die Zukunft Palästinas gibt, dass er dann schreibt: In Palästina verkörpert sich die kapitalistische Denk- und Lebensform mit ihrer marxistischen Entsprechung allein im Judentum. Die arabische Gesellschaftsordnung ist nur durch die Rückwirkung dieses importierten Hochkapitalismus betroffen. Gegen Zersetzungserscheinungen scheinen die Araber gefeit zu sein. Weil der kapitalistische Geist in allen seinen konkreten Äußerungen hier gleichzeitig offen als jüdischer Rassen- und Nationalgeist erscheint und damit zur Zielscheibe aller Araber, der Felachen nicht minder als der Effendis wird gegen dieses Gebilde. Also ein Volk, das jenseits der Trennung von Felache und Effendi, jenseits der Trennung von Kapital und Arbeit 1938 wie eine ideale nahöstliche Dependance und Projektion der deutschen Volksgemeinschaft erscheint, das berechtigt zu den allerschönsten Hoffnungen. Und in diesem und nur in diesem Sinne sind die Antizionisten mit den Palästinensern solidarisch, als sie an diesem Beispiel ihre Halluzinationen vom guten, gerechten, organischen Souverän, der aus dem Boden wächst, legitimieren können. Es ist klar, dass dann, um zum Schluss zu kommen, Jürgen Elsässer dann doch irgendwie recht hat, als er neulich mal bemerkte, und das spricht eben für seine großen Kenntnisse der kritischen Theorie, er muss zumindest mal einen einzigen Satz Adorno irgendwo gelesen haben, und er gibt ihn dann so wieder: Wer vom Zionismus nicht reden mag, soll vom Faschismus schweigen. Ja, richtig wäre eben, wer den Antizionismus kritisieren will, muss die politische Souveränität kritisieren und muss diese Machinationen und Projektionen als Ausdruck des Staatsfetischismus begreifen. Und er muss eben, er sollte die antizionistischen Agitations-Heinis als eine Art Staatsagenten oder Staatsapologeten auf eigene Rechnung bezeichnen. Sie sind diejenigen, die in der Konkurrenz zwischen rechts und links die Mitte hervortreiben und deren Sehnsucht nach dem autoritären Staat, des objektiven Wertes, des Goldes in der Krise ein Stück weit möglich machen. Also kurz und gut und zum Schluss: Was in diesem Staatsfetischismus der Antizionisten drinsteckt, ist eigentlich verwirrte, verirrte, verkommene, verdorbene Sozialdemokratie nach Art des grauenhaften Ferdinand Lassalle, der schon im 19. Jahrhundert der Arbeiterbewegung dieses Programm gab. Und wenn nun etwa ein Karl Renner, ein führender Austromarxist dieser Zeit, einer der führenden Staatstheoretiker, schreibt, der Tempel der bürgerlichen Herrlichkeit ist die Gesetzgebung und ihr Fetisch ist das Gesetz. Der Tempel der proletarischen und sozialistischen Weltordnung ist die Verwaltung und ihr Gottesdienst die Arbeit. Dann hat man hier diesen zwar energischen, so doch vollkommen heillosen Gegensatz zwischen Liberalismus und Antizionismus ein bisschen mit einem Bild und ein bisschen mit einer Geschichte illustriert. Und wenn das jetzt halbwegs bündig dargestellt worden sein sollte, dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und hoffe auf die Diskussion. Danke.